Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Dienstag, 13. Mai 2025.
Andreas, ich grüße dich in Rom. Meine erste Frage: Wie lange hat denn der Papst eigentlich heute geschlafen?
Ich schätze etwa bis gegen 6.
Oh, und wo ist er aufgewacht? Du wolltest mir heute ein Geheimnis verraten über seine Wohnung. Du wolltest mich quasi mit in das Bett des Papstes nehmen.
Ja, das. Du denkst immer nur an Schweinereien.
Überhaupt nicht. Ich denke überhaupt nicht. Du hast gestern mit dem Bett angefangen, jetzt denkst du an Schweinereien.
Das tue ich gar nicht.
Und du unterstellst mir das. Also, nein.
Ja, du hast angefangen, dass ich dich ins Bett des Papstes
Du wolltest mich in die Wohnung des Papstes heute mitnehmen.
Es gibt übrigens wirklich ein legendäres Bett, in dem jede Menge Frauen gelegen haben. Aha. Eines Papstes.
Ach was.
Ja, aber das spricht eher für die Päpste. Also es gibt auch viele Betten, in denen die Päpste sich mit Frauen vergnügt haben. Aber es gibt auch ein Bett. Während des Zweiten Weltkriegs haben sich ganz viele Menschen in den Sommersitz der Päpste nach Castel Gandolfo geflüchtet. Mhm. In der Hoffnung, dass die Deutschen und die Amerikaner den Sitz des Papstes nicht bombardieren. Was auch tatsächlich so gewesen ist. Da haben Tausende von Leuten haben sich da in Sicherheit gebracht. Und Pius XII. Hatte ein Zimmer in Castel Gandolfo. Das war das einzige Zimmer mit einem anschließenden Badezimmer. Mhm. Und der hat dann gesagt, Frauen, die hochschwanger sind und ihre Kinder kriegen, die müssen also nicht in den Grotten und in diesen ganzen Höhlen, die es da gibt, irgendwie, sondern die dürfen in mein Bett.
Das finde ich toll.
Und die Frauen haben in diesem Bett geschlafen, mit dem Badezimmer nebenan. Und ich glaube, es sind über 60 Babys sind in dem Bett geboren worden.
Oh, wow. Das finde ich eine schöne Geschichte. Siehst du, was ich auch an dir wirklich liebe, ich stelle dir eine Frage zur Wohnung des Papstes und wir sind in einem völlig anderen Jahrhundert und irgendwelche Babys kommen zur Welt. Das ist einfach grandios.
Okay, also Babys haben wir jetzt erledigt. Ja, die Wohnung des Papstes, diese Wohnung ist versiegelt worden. Mhm. Nach
dem
Konklave-Film
so da?
Ja, genau. Die ist nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. Versiegelt worden. Der Papst hat dann das Siegel Franziskus hat das Siegel gebrochen, weil er hat die Wohnung nur betreten, während das Angelusgebet gesprochen hat oder während Staatsbesuch hat, aber sonst hat er die Wohnung nicht benutzt. Im Grunde sind es zwei Wohnungen. Es gibt eine sozusagen repräsentative Wohnung, die ist im dritten Stock und dann gibt es eine Wohnung, die Privatwohnung ist. Da ist das Angelusfenster. Ist er in die Privatwohnung gegangen, hat sich dann das Fenster gestellt, hat das Angelusgebet gebetet. Aber jetzt wird die renoviert. Und die Wohnung hat also eine ganze Menge von Geheimnissen. Ich nehme dich jetzt mal mit. Also wenn du vor dieser großen Holztür stehst mit dem päpstlichen Wappen, da gibt es wirklich eine Klingel links. Mhm. Also da kann man klingeln. Mhm. Und dann macht der Sekretär auf und dann kommst du in einen Vorraum. Den hat Paul VI. Einrichten lassen. Papst Paul VI. War ziemlich schüchtern. Zumindest zum Schluss. Und Paul VI. Hatte ein Problem, das haben alle Päpste, weil wenn Päpste einen Gast kriegen, also einen privaten Gast in ihrer Wohnung, dann sind diese Leute natürlich meist wahnsinnig aufgeregt, weil sie zu Gast bei einem Papst und die wollen dann mit dem Papst so lange wie möglich reden. Mhm. Also die wollen nicht reinkommen, guten Tag, sondern wieder gehen, sondern die wollen möglichst lange mit dem Papst reden. Und das ist für die Päpste ein Riesenproblem, weil viele von denen quatschen den Papst dann in Grund und Boden. Das heißt, irgendwann muss der Papst sagen, mir reicht's jetzt, können Sie bitte gehen.
Weil will ja höflich sein natürlich.
Genau, und das schaffte Paul VI. Nicht, zu sagen, jetzt halten Sie mal endlich die Klappe. Deswegen gibt es unter diesem Tisch einen Knopf, den konnte Paul VI. Drücken, ohne dass der Gast das merkte. Dann ging im Nebenzimmer eine Lampe an, dann merkte der Sekretär, das war damals der Ire McGee, dem Papst geht der Gast auf die Nerven. Dann kam der raus und schmiss den Gast raus.
Okay, also quasi einen Schleudersitz, aber ohne, dass der Gast gleich in die Luft flog. Das wäre auch lustig gewesen.
Ja. Genau, wenn du da, also das ist der sozusagen sogenannte Empfangsraum. Mhm. Wenn du an dem vorbeigehst, also was mich damals immer schockiert hat, ist die Elektroleitung, die Steckdosen. Die waren in einem großen Teil des Palastes wirklich noch aus der Zeit von Pius XII., also aus den 50er, 60er Jahren. Die sind dann langsam renoviert worden, eine nach der anderen. Aber einige waren doch noch sehr alt. Und dann kommst du, wenn du durch das Empfangszimmer kommst, in einen großen Arbeitsraum, in einen großen Flur. Auf der linken Seite geht es zur päpstlichen Kapelle. Die ist ziemlich klein. Also ich würde mal sagen, da passen bunt, ganz modern. nicht so, wie man sich das vorstellt, so kein Renaissance-Bund, sondern das ist so eine ganz moderne Kapelle. Da stand damals, als Johannes Paul II. Noch Papst war, neben dem Altar immer ein kleines Plastikkästchen. Und ich habe dann den Papst mal gefragt, was ist denn da drin? Und dann hat er gesagt, wir haben aus dem Grab des heiligen Petrus 28 Knochenreste geborgen. Und einer von diesen Knochenresten ist hier in dieser Kiste. Das ist ein Knochenrest des heiligen Petrus, der steht hier in meiner
Kapelle.
Manche
Leute haben Hobbys, na gut, ja.
Auf jeden Fall lustig war, ich war da mal zu einem Gottesdienst, da war der Papst schon, da war der noch jung.
Aber von welchem Papst reden wir bei dir?
Wir reden jetzt von Johannes Paul II. Und wenn du da reinkamst, man musste ganz früh dahin. Also ich glaube, man musste um 4:45 in der Kapelle sein.
Also morgens.
Morgens. Ui. Du musstest also um 4:30 am Apostolischen Palast sein, spätestens. Und dann hast du dich in so eine Bank gesetzt. Und ich habe, als ich das erste Mal reingekommen bin, gedacht, der Papst ist nicht da, weil es war leer. Also ich war da und dann waren noch zwei andere Gäste und niemand. Und ich habe gedacht, oh, ist ja doof, der Papst kommt nicht. Du bist ganz umsonst so früh aufgestanden. Ich habe dann nichts getan. Ich habe nur das Knurren der Mägen der anderen gehört, weil man darf vorher nicht frühstücken. Weil ganz gläubige Katholiken, bevor sie die Hostie einnehmen, die dürfen nicht frühstücken. Ich weiß auch nicht, warum.
Das weiß ja keiner, merkt doch keiner, ob du da ein Croissant gegessen hast.
Ja, ich habe mich aber dran gehalten. Kein Croissant, also mir knurrte der Magen. Genau, ich saß da und da passierte wirklich was Seltsames. Ich schätze, das war so ungefähr in einer halben Stunde. Ich guckte immer weiter auf diesen Altar in dieser leeren Kapelle. Stand der Papst plötzlich auf. Der hatte vor dem Altar auf dem Boden gelegen. Ich habe den nicht gesehen.
Ja. Oh Gott.
Der Papst Johannes Paul II., wenn der morgens betete, legte der sich, wie wenn Priester geweiht werden, machen die das auch. Der legte sich ausgestreckt auf den Boden.
Rücken oder Bauch?
Bauch. Also so, du machst das vielleicht beim Yoga mal, verstehst du?
Ich so die Kobra-Haltung sehe ich gerade, so den Kopf nach oben, aber das hat er bestimmt nicht gemacht.
Nee, Kobra-Haltung, nee, also der hat da so mit dem flach auf dem Boden gelegen, okay. Der stand dann auf, machte sich den Staub von der Sultan und begrüßte dann alle, die in dieser Kapelle waren, also daran kann ich mich erinnern. Also das ist die Kapelle daneben. Dann gab es daneben ein Zimmer, das war für den Kammerdiener, Angelo Gugel hieß der damals, ich weiß nicht, Franziskus hatte keine Kammerdiener. Ich schätze mal, dass es jetzt wieder, der hatte Krankenpfleger natürlich und der hatte auch jemanden, der ihm beim Packen geholfen hat.
Was macht denn genau der Kammerdiener? Das ist so eine Art Butler oder was? Ich denke, genau, ein Kammerjäger, aber das ist was anderes.
Nein, der Kammerdiener, also der Butler, der muss also den Koffer packen und die Klamotten zurechtlegen und so. Also der hatte sein Zimmer daneben. Dann kommst du in das ziemlich große Arbeitszimmer des Papstes. Das ist räumlich, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig Besonderes. Ich habe dann hinter der Kapelle übrigens, ist eigentlich das Coolste von der ganzen Wohnung, weil genau hinter der Kapelle führt eine Treppe nach oben auf die unglaubliche Dachterrasse. Die ist ist so schön, weil die ist riesig. Die geht über den ganzen Apostolischen Palast.
Petersplatz, ja.
Petersplatz ganz oben. Die Terrasse hat allerdings ein Problem. Nach dem Attentat von Papst Johannes Paul II. Im Mai 1981 hat man auf diese Terrasse Panzerglaswände gestellt, ganz viele, weil theoretisch könntest du von der Kuppel des Petersdoms mit einem Gewehr auf die Terrasse schießen und den Papst erschießen. Also ich weiß nicht, wie es jemand...
Auf oder wie?
Ich weiß nicht, wie man... wie das einem gelingen könnte, ein Gewehr auf die Kuppel des Petersdoms zu schmuggeln und von da auf den Papst zu schießen. Aber theoretisch stimmt das, wäre es möglich. Deswegen gibt es diese großen Panzerglasscheiben. Aber diese Panzerglasscheiben, als sie montiert wurden, hat man nicht richtig kalkuliert. Deswegen sind die zerbröselt. Also die stehen da heute noch, aber das ist kein Glas mehr. Da sind alle gesprungen und haben auch dafür gesorgt, die sind so schwer, dass sich der ganze Palast um einige Millimeter abgesenkt hat. Das hat man damals statisch berechnet. Ja, ja. Ansonsten hat die Terrasse ist das toll da oben? Also, es gibt doch ein Fernsehzimmer, da hat im Sommer Paul VI. Fernsehen geguckt, da oben auf der Terrasse. Der Fernseher steht da immer noch, das ist immer noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Also ein Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher, ich habe keine Ahnung, ob der noch geht. Es gibt einen Kreuzweg. Weißt du, was ein Kreuzweg ist? Also, das sind so, die Katholiken beten am Karfreitag in der Fastenzeit einen Kreuzweg. Da gedenkt man also der Station von Jesus Christus bis zu seinem Kreuz. Und es gibt auch eine Kreuzwegstation, da fällt Christus unter dem Kreuz. Und das war eine hochumstrittene da oben auf dieser Dachterrasse, weil da sieht man nicht Christus auf dem Bild, sondern Papst Johannes Paul II. Nach dem Attentat hat man also so, und da haben ganz viele Leute gelästert und gesagt, jetzt vergleicht sich der Papst mit Christus, das ist aber ganz blöd.
Das war ja ein Stellvertreter.
Ja gut, also das ist da oben auf dem Dach, sonst hast du da einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt, also die draußen ist. Okay. Wenn du wieder runtergehst, bist du wieder in der Kapelle.
Okay, aber das klingt ja jetzt schon riesig und wir haben jetzt ja noch nicht wirklich seine Wohnräume, also wir haben jetzt ja noch nicht so richtig so...
Nein, du kommst also dann in das, genau, das, also das erste Badezimmer, das ist das Gästebadezimmer, das ist ein ganz normales Badezimmer, das ist ziemlich groß, also, aber das war, als ich da war, in so einem Zustand, der war noch eher, denke ich, aus den 70er Jahren. Nicht weit davon entfernt sind die Küchen, die waren, als ich in dem apostolischen Palast war, noch die Küchen von Pius XII., also die waren in einem unglaublichen Zustand, das waren also gigantische Gasherde, die so aussah, als wären die da mit einem Kran reingebracht worden. Und uralte Möbel, die das Geschirr war angeschlagen und angemackt. Die Tischdecken, die waren alle echt ziemlich verschlissen. Also das ganze Zeugs, das war wirklich, dass man dachte, also...
Aber das hat Benedikt doch bestimmt alles neu machen lassen.
Und Benedikt hat dann da eine ganz moderne Küche reinbauen lassen. Die haben sie ihm geschenkt. Das ist eine super moderne
Ikea,
Küche.
Nein.
Nein. Das Feinste, das Beste vom Besten ist da drin. Also ich weiß, die Kühlschränke waren von Sub-Zero. Das ist so die teuerste Kühlschrankmarke der Welt. Dann hatten sie die Kaffeemaschine ist von Gaggenau. Das weiß ich noch, weil ich weiß, dass die Ordensschwestern sich immer über die Kaffeemaschine beschwert haben, weil die immer wieder kaputt ging. Die haben also immer wieder den Service rufen müssen. Wegen dieser Kaffeemaschine.
Wir können Werbung schalten, aber können wir jetzt doch nicht mehr. Nee.
Und dann gibt's also große moderne Herde. Ein Großteil der Küche ist von Sigmatic eingerichtet worden. Also das war ganz schick. Ich denke, da müssen sie nicht renovieren. Das Schlafzimmer des Papstes habe ich nie gesehen. Da war ich nie. Und auch in seinem Badezimmer war ich nie. Ich weiß aber, dass die umgebaut worden sind für Johannes Paul II., um die Behinderten gerecht zu machen. Ich nehme mal an, dass sie während Benedikt dem 16. wieder in ein normales Badezimmer zurückgebaut worden sind. Aber das weiß ich nicht. Das habe ich nie gesehen. Und was noch toll ist an der Wohnung, ist, dass du aus den Fenstern, also die sind wirklich riesig. Wenn man auf dem Palast steht, wenn man auf dem Platz steht und hochguckt zum Apostolischen Palast, denkt man, da sind halt Fenster. Aber das ist so weit weg, diese Fenster sind gigantisch. Wenn du die aufmachst, also die sind, da tut sich irgendwie die ganze Welt auf.
Und wer putzt die und so? Und wer kocht da in dieser Megaküche?
Damals bei Johannes Paul II. Waren das seine Ordensfrauen. Die haben also meist alles Mögliche gekocht. Also Johannes Paul II. War jemand, der also dem war Essen eigentlich ganz egal. Also der hat sich nie beschwert und auch nie, der hatte eigentlich so gute kleine Wünsche. Unter Josef Ratzinger waren das auch 6 Frauen, die da gekocht und gewirkt und gemacht haben. Aber wie gesagt, unter Franziskus ist ja alles abgeschafft worden. Da war niemand mehr in der Küche. Ja. Deswegen denke ich, die müssen nach 12 Jahren müssen die da auch mal ganz schön renovieren, weil ich denke mal, was die Herde noch funktioniert.
Aber jetzt werden ein paar neue Jobs geschaffen dann wieder. Also wer darf jetzt für den Papst kochen?
Stimmt, ich habe mich auch schon gefragt, ob er jetzt wieder Ordensfrauen nimmt oder keine Ahnung. Also ich nehme mal an, ja, weil er zieht also definitiv wieder im Apostolischen Palast ein, das ist ganz klar.
Und das heißt, wie viel Quadratmeter hat er denn so?
Das ist die Wohnung da oben, das werden so 250 Quadratmeter, würde ich mal schätzen, das würde sein.
Also
das ist gemessen an der Größe des Palastes, ist das winzig, weil der ganze Palast hat 1980 Zimmer.
Klar, aber so für eine Person, die sich der Armut verschreibt, ist das ja schon relativ
groß. Ja, das ist sehr großzügig, das stimmt. Also ich nehme mal an, dass sein Sekretär da auch mit einziehen wird.
Wer ist das jetzt eigentlich? Weiß ich das schon?
Ja, habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ja. Das ist ein Peruaner. Edgar heißt der, Pater Edgar. Die spielen zusammen Tennis auch. Also die haben auch am Sonntag vor seiner Wahl zusammen Tennis gespielt. Der Papst hatte dabei ein rotes Käppi an. Das fanden alle sehr lustig, weil das war rot wie Kardinalspurpur. Und dieser Edgar ist aber sehr konservativ. Also der ist viel konservativer als der Papst. Also der gilt als so ein ganz konservativer...
Und sag mal, so diese ganzen Leute, die da so Jobs hatten rund um ihn. Also wenn ich mich so erinnere, früher in großen Redaktionen, dann wird irgendjemand vom CVD zum Chefredakteur und dann auf einmal scharwenzeln alle ganz besonders um ihn rum, hintenrum lästern alle, kann er das eigentlich? Und jeder gibt sich Mühe, um ganz nah dran zu sein und um sich einen noch besseren Posten zu sichern und so. Ist das jetzt im Vatikan auch so?
Ja, natürlich.
Ach, ist das
so. Also ja, klar. Also
alles nur Menschen.
Ich hab mich kaputt gelacht, als die Audienz mit den Journalisten gestern war, weil da war Pater Sapienza. Über Pater Sapienza gibt es den Spruch, der war schon im Vatikan, als Jesus Christus noch gelebt hat. Also kein Mensch kann sich daran erinnern, wer vor Pater Sapienza. Pater Sapienza ist zuständig für die Audienzen. Also den hast du auch schon tausende Mal im Fernsehen gesehen. Der ist klein, relativ rund, hat so graue Haare, hat so eine graue Brille auf. Freundlich, zugänglich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen der schon zum Papst während Audienzen gebracht hat. Also der ist...
Der macht das auch im Schlaf. Den kannst du nachts wecken und dann spult er sein ganzes Programm ab.
Ja, ja. Ich bin 87 nach Rom gekommen und da war Pater Sapienza schon lange hier.
Hatte er schon 75-jähriges Betriebsjubiläum. Ja.
Wahrscheinlich. Ich habe auch keine Ahnung über Pater Sapienzas Alter. Gibt es auch viele Legenden. Einige sagen, er sei über 300, andere sagen, er sei schon 400.
Schildkröte, ja.
Auf jeden Fall, der ist immer da. Den ist, ich kann mir eine Papstaudienz jetzt ohne Pater Sapienza überhaupt nicht vorstellen, also am besten Willen nicht. Aber wie gesagt, das ist ein netter Mann. Also ich habe er hat mir auch schon ein oder andere Gefallen getan. Also ich kann über Pater Sapienza nur Gutes sagen. Der ist aber normalerweise ein totaler Routinier. Also der hat das so oft gemacht.
Okay.
Ich denke mal mehrere 10.000 Male.
Aber ist der jetzt trotzdem nervös? Glaubt
und
ihr,
der war gestern,
ja.
Setzt sich, also normalerweise setzt er sich neben den Papst, gibt ihm die Zettel der Rede und fertig.
Schläft ein, ja.
Genau, gestern rückte er das Mikrofon noch dreimal gerade und strich die Seiten nochmal gerade und fragte den Papst, ob er nicht lieber das noch hätte oder jenes noch hätte. Dann lief er noch ganz aufgeregt drumherum und man dachte, mein Gott, Sapienza, du machst das jetzt seit 50 Jahren.
Du bist eine Institution.
Aber jetzt ist doch ein neuer Papst da und auch du bist nervös. Das waren auch in der Halle alle, also selbst die Kameramänner, die da versuchten, also den Papst in möglichst gutes Licht zu rücken. Die Schweizer Gardisten waren auch aufgeregt. Also normalerweise hatte sich, weißt du, wenn du die Schweizer Gardisten so ein bisschen länger kennst, dann gibt es auch so einen gewissen Schlendrian. Also zum Beispiel, als ich gestern in die Audienzhalle gekommen bin, da gibt es einige Zugänge, da darf man eigentlich nicht rein. Da steht ein Schweizer Gardist und sagt nein. Und wenn du die kennst, dann winken die dich einfach durch. Das hat jetzt keine Sicherheitsinteressen, sondern das geht darum, dass die Leute in einen Korridor reingehen sollen und zu einem anderen Korridor rausgehen sollen. Und deswegen wollen die Schweizer Gardisten nicht, dass da, wo die Menschen eigentlich rausgehen, dass man da reingeht. Das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Normalerweise, wenn ich da hinkomme, schert die das überhaupt nicht. Die sagen, hallo Andreas, wie geht's deiner Familie? Was machst du? Mach doch mal wieder Urlaub in der Schweiz. Ich fahre jetzt, habe jetzt bald eine Veranstaltung in Zürich. Deswegen habe ich gedacht, die quatschen mich jetzt an und sagen, viel Spaß am Zürichsee oder so. Und als ich dann auf den Zugang und sagte, komm, lass mich mal durch, stand er sofort stramm und sagte, nein, hier ist zu. Und ich dachte, was denn nicht gefahren hat, lieber.
Wenn die mal langst du mir einen Job, dass da
irgendwas passiert. Die haben dann gedacht, Junge, neue Besenkern gut. Also hier wird jetzt ja wirklich, hier ist jetzt wieder Zucht und Ordnung drin.
Ist doch gut, ja.
Das ist jetzt, glaube ich, überall im Palast so. Es geht natürlich darum, also um die Hauptjobs. Ne? Ja. Ersetzt er den Kardinalstaatssekretär? Bleibt Parolin? Nimmt er jemand anders? Es geht um die ganzen unteren Jobs und vor allem geht es ja auch ums Geld. Ne? Irgendwie, das haben wir beide während des Konklaves ja ganz gut getippt. Also natürlich sind die Anforderungen, also ein Papst, der zumindest Wurzeln in den USA sind, dass er eine Umkehr schafft, weil die Spenden aus den USA, die sind also so deutlich zurückgegangen nach dem Missbrauchsskandal, dass der hofft, dass da jetzt mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Weil das größte Problem sind gar nicht unbedingt so die täglichen Ausgaben. Das ist auch ein Problem. Aber das größte Problem sind die Pensionskassen. Also der Vatikan hat über 5.000 Pensionäre zu versorgen. Das heißt, wenn du vorstellst, sie kriegen nur jeden Monat 1.000 Euro Pension, was ja wirklich bescheiden wäre, dann brauchst du ja jeden Monat schon mal nur 5 Millionen nur für die Pensionäre.
Na klar, ist ja wie in Deutschland mit den ganzen Beamten oder beim RBB gerade mit den ganzen Ausgeschiedenen, die irgendwie bis zum Lebensende 8.000 Euro im Monat kriegen. Man weiß nicht so genau warum, aber es wurde irgendwo vereinbart. Also,
siehst du, und genau das Problem hat der Papst auch jetzt, der neue Papst. Also es muss dringend Geld in die Kasse. Also da sind große Löcher, ohne jeden Zweifel. Irgendjemand muss die Pensionen ja bezahlen und die Einkommen gehen einfach immer weiter zurück. Was ich nicht gut finde, aber dafür kann Leo der 14. noch nichts. Also, wenn du jetzt aus der Peterskirche rauskommst und in der Vorhalle bist, das ist aber noch in der Kirche, gibt es ein Souvenirstand.
Ach was.
Ja, ja, auf der rechten Seite. Und ich habe gedacht, also Jesus Christus hat also die Geldwechsler aus dem Tempel gejagt. Und jetzt gibt es einen Souvenirstand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Souvenirs, die sie da verkaufen, sind auch ziemlich kitschig. Also wenn sie jetzt wenigstens da was Schönes verkaufen
aber
würden.
Aber da ist jetzt nicht schon der neue Leo drauf, ne? Das haben sie jetzt noch nicht geschafft.
Nee, ich war heute noch nicht da. Aber wenn ich den ersten Leo sehe, sage ich dir Bescheid. Ja, aber es gibt schon die ersten Schlüsselanhänger mit seinem Wappen. Das habe ich gesehen.
Okay. Aber McDonald's ist noch nicht eingezogen.
Nein, aber wie gesagt, also es gibt jetzt jetzt ein Angedenken stand, also dass die Kirche so viel Kohle braucht, dass sie jetzt in der Kirche auch noch Andenken verkaufen muss. Aber ich finde es auch nicht gut, aber denen steht offenbar das Wasser, was finanziell angeht, wirklich bis zum Hals. Also,
ja gut, aber könnten die da auch nicht ein bisschen was verscherbeln? Ich meine, du erzählst mir ununterbrochen, wie viele Kirchen und Kapellen und Basilika, was ist der Plural?
Basiliken.
Basilikä, ich weiß nicht. Da könnten die nicht einfach irgendwas verscherbeln, aber wer wollte das haben?
Also,
ich wäre da
strikt gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich könnten die, was weiß ich, also die ja besitzen in ihrer Bildersammlung Gemälde von Caravaggio. Ein Caravaggio würde wahrscheinlich bei einer Versteigerung 100 Millionen bringen.
Und wenn alle Probleme.
Aber dann wäre er auch weg.
Ja, ja, klar.
Und ich finde, dass sie sagen, das sind Kunstschätze, die wir der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen. Und die wollen wir jetzt nicht an irgendeinen Oligarchen verkaufen, damit er sie in sein Arbeitszimmer hängt. Ja, das finde ich super, dass sie sagen, nee.
Genau. Aber man kann ja auch zum Beispiel Sterne kaufen oder irgendwelche Bäume kaufen irgendwo, auch wenn man da nie hingeht, oder ein Stück Wald irgendwo. Könnte man nicht sagen, so hier, der Stein vom Petersplatz gehört jetzt so und so.
Also ich hatte mal einen, ganz ohne Witze jetzt, ich hatte mal einen Geschäftsmann, keine Angst, ich verrate jetzt nicht, wer das war, der hat mich angehauen, der wollte nämlich einfach die Olivenzweige, die in den vatikanischen Gärten abgeschnitten werden. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, weißt du was, wenn ich die in Plastik verpacke und sage, das ist ein Olivenfriedenszweig vom Papst, dann wird das ein Bombengeschäft. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Angebot dann weitergeleitet habe an jemanden, der da zuständig ist, aber ich glaube, das ist nie was geworden. Also ich habe noch nie einen Olivenzweig aus den vatikanischen Gärten gesehen, aber es gibt viele Leute, die den Vatikan herumschawenzeln und alle möglichen Geldangebote zu machen. Und bisher hat man natürlich, das finde ich auch gut, da immer sehr vorsichtig drauf reagiert. Also es gibt keine Coca-Cola mit Wappen des Vatikans und es gibt auch kein Vatikan-Auto, sondern also da sind die schon vorsichtig zurecht, finde ich auch gut so.
Ja,
also
trotzdem ist es von außen jetzt für mich immer total schwer zu verstehen. Ich sehe dieses Riesending da und ich sehe, was die da alles besitzen und haben und womit die rumfahren und diese ganzen Gewänder und sonst was. Und dann denke ich immer, da ist doch Kohle ohne Ende. Das kann doch nicht sein, dass es so
arm ist. Das stimmt wirklich nicht. Nein, das stimmt nicht. Also die Ausgaben sind, die haben Einnahmen aus den Museen, das stimmt. Die sind auch hoch, da sind die Preise ja auch relativ hoch und die sind auch konstant, weil die Menschen gerne in die Museen gehen. Das finde ich auch völlig okay. Aber sie haben relativ wenig andere Einnahmen und halt hohe Ausgaben. Sie haben
klar,
also Gehälter und vor allem das, was das größte Problem ist, ist die Instandhaltung. Und sie haben die Kuppel des Petersdoms restauriert. Das hat also viele, viele, viele Millionen verschlungen. Also das ist halt so. Aber ich finde, so, sie haben in den vergangenen Jahren da eigentlich einen ganz guten Kurs eingeschlagen, zu sagen, also wir wollen das jetzt auch nicht irgendwie der Privatwirtschaft übergeben. Also das fände ich auch nicht gut, weil das gehört irgendwie allen. Nee. Verstehst du? Das finde ich schon toll. Aber dieser Papst macht halt doch jetzt echt neue, wirklich epochal neue Dinge, weil heute hat er freigenommen.
Was? Urlaub?
Ja.
Hat er heute ausgeschlafen, so wie unsere Hörer?
Nein, ausgeschlafen. Nein. Das sag ich ja
nicht. Du hast ja schon gesagt, der ist ja schon wieder so. Der muss ja wieder beten. Ja, ausschlafen.
Er muss um halb acht in der Kapelle sein. Wenn er um halb acht in der Kapelle sein will.
Liegt der dann auch? Weiß man noch nicht.
Nein, der liegt nicht. Der war nicht ein Lieger. Also, er wohnt noch im Palast der Glaubenskongregation. Vom Palast der Glaubenskongregation bis zum Kloster seiner Mitbrüder sind es 100 Meter. Das heißt, ich schätze mal, wenn er um Viertel nach sechs aufgestanden ist, sich die Zähne geputzt hat, sich geduscht. Dann war der um sieben bei seinen Mitbrüdern. Die haben sich erstmal alle gefreut und dann die Abläufe kennt er ja. Dann sind die in die Kapelle
Frühstück
gegangen.
Und, so.
Und danach zum Frühstück und sie haben bestimmt seinen Stammplatz für ihn freigehalten. Also das Refektorium, der Refektorien nennt man den Ort, wo die Mönche essen. Also. Und das ist dieses Refektorium der Augustiner, ist also eine sehr bescheidene Geschichte. Also wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. Das sieht aus wie eine Mensa in einer Jugendherberge eher. Also das sind moderne kleine Tische. Er hat an einem Platz gesessen mit dem Rücken zum Fenster. Also er konnte so den ganzen Raum überblicken und der ganze Raum konnte ihn auch sehen. Aber in diesem Refektorium, passen vielleicht 30 Leute rein. Also das ist eine ganz kleine Geschichte. Da haben wir heute nach dem Gottesdienst gefrühstückt. Ich denke, dass er danach mit den Mönchen spazieren gegangen ist in seinem schönen Park. Der ist also wunderschön. Übrigens,
was du mir schilderst, ist immer alles wunderschön.
Das ist wunderschön. Der Haken an der Geschichte ist, das ist jetzt wahrscheinlich vorbei, aber du konntest viele Jahre lang diesen Park der Augustiner mieten. Da konnte man private Veranstaltungen machen. Das kostete so um die 5.000 Euro. Und da haben dann also Firmen und so, die haben dann in diesem Park da Partys, also Partys, das konnte man immer mieten von 18 Uhr bis 21.30 Uhr. Mhm. Also da steppte jetzt nicht der Bär, sondern da war ein Empfang. Da kriegte jeder ein Glas Sekt mit diesem unglaublichen Ausblick auf die Kuppel. Ich schätze mal, dass er da spazieren gegangen ist. Und dann, denke ich mal, ist er bis zum Mittagessen geblieben.
Also das ist dann schon Urlaub, wenn er einfach betet und irgendwie in eine Kirche geht und ein bisschen rumläuft. Ja gut, und dann ansonsten keinen Programmpunkt hat. Und das gab es vorher nicht?
Nein, Franziskus hat keinen einzigen Tag Urlaub genommen. Ich fand es nicht richtig, weil man merkte manchmal auch, wie angefasst er war. Also das, stell dir mal vor, du nimmst irgendwie 12 Jahre lang keinen Urlaub. Das war manchmal bei der hat also das Maximale, was er sich gegönnt hat, ist mal einen Nachmittag frei und Musik gehört oder dann hat er Hölderlin-Gedichte gelesen.
Ach Gott, ja. Aber so der Neue, der so theologisches Arbeiten ist, glaube ich, nicht so seins, ne, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also, dass er jetzt groß mal Schriften irgendwie schon mal veröffentlicht hat oder sich da jetzt ganz lange in irgendwelchen Büchern versenkt und da was Neues aufstellt oder so?
Nein, der ist ein Wissenschaftler, natürlich, ist ein Experte für Kirchenrecht, aber er ist keiner von
diesen. Ist das nicht ungefähr das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, Kirchen?
Ja, das ist wirklich extrem langweilig, ohne jeden Zweifel. Mhm. Aber er ist ja auch ein Mathematiker, ne? Der hat sich immer für Mathematik interessiert. Aber er ist jetzt nicht einer von diesen Top-Theologen, von dem man sagen kann, also das ist eine ganz neue Richtung der Theologie, das ist auf keinen Fall. Aber wie gesagt, also zum Beispiel Johannes Paul II., ich bin jetzt wirklich gespannt, wie dieser Papst jetzt seinen Urlaub gestalten wird, weil Johannes Paul II. Hat ein ganz klares Programm. Erstmal fuhr er gerne in die Berge, nach Ostertal, zum Skilaufen ganz früher, als er noch ganz fit war. Da ging es, das ist in der Nähe von Rom, das ist im Terminillo-Massiv. Mhm. Als er dann älter wurde und nicht mehr Skilaufen konnte, hat er sich ein Ferienhaus bauen lassen. Aus Holz, im Ostertal, bei Le Combe. Das hat ihm der Bischof von Aosta geschenkt, das hat er genossen. Da ist er dann spazieren gegangen, der wollte diese Bergluft. Das fand er schön und er hat ganz viel Urlaub gemacht in Castel Gandolfo, da ist er gerne hingefahren. Im Sommer sitzt der Päpst, da war der Papst immer wieder. Früher zum Beispiel gab es ganz feste Tage. Also nach dem Ostergottesdienst am Ostersonntag war Ostermontag ausruhen in Castel Gandolfo. Das ist auch herrlich. Castel Gandolfo liegt auf so einem Hügel über einem See, unten drunter ist der See. Und das war in Wirklichkeit eine gigantische Kaiservilla von Domitian. Das würde ich dir sehr gerne auch mal zeigen, weil da gibt es.
Ich würde gerne dem Papst und dir mal aus Friesland zeigen. Ich brauche mal irgendwie ein Gegenprogramm zu diesem ganzen Pomp und diesen ganzen Sachen. Also, das ist doch alles. Der müsste mal so richtig in so eine alte Granitblockkirche, wie sie da bei uns, krumm und schief, viel schiefer als der Turm von Pisa, noch ein Krabbenbrötchen und die Füße ins Wasser halten. Ich glaube, das wird dem Papst und dir auch sehr gut tun. Meinst du nicht?
Ja, ich glaube auch, dass mir das gut tun würde. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder ein Krabbenbrötchen essen. Ich glaube, ich habe 20 Jahre lang kein Krabbenbrötchen.
Ja, ich glaube, inzwischen kosten sie 10 Euro ungefähr, aber gut.
Oh, lecker. Ja gut, das ist teuer, aber es ist wirklich so lecker, abgesehen davon, dass ich immer noch von einer Grillbratwurst träume. Aber wie gesagt...
Gibt es die nicht bei euch? Nein. Keine Grillbratwurststände in Ruhe?
Nein,
das musst du einen aufmachen, dann verdienst du dich dumm und dusselig.
Ja, die Idee hatte ich schon mal, als ich 20 war, aber das habe ich da nie umgesetzt. Ich wollte nur sagen,
die Amis alle kommen noch.
Ja, da gibt es wahrscheinlich Hotdogs. Also schätze ich mal, vielleicht gibt es hier bald die ersten Hotdogs.
Die sind ja eigentlich ursprünglich dänisch, aber gut. Wir sind vom Thema abgekommen. Urlaub.
Urlaub! In Castel Gandolfo. Ratzinger hat Urlaub gemacht, auch in Castel Gandolfo. Der war manchmal monatelang in Castel Gandolfo, ist ihm gut gefallen. Der hatte auch einen Lieblingsort in Castel Gandolfo. Da gibt es einen Goldfischteich. Da gibt es eine Muttergottesstatue, der hat in diesem Goldfischteich ganz oft gebetet. Das fand er toll. Und er hat auch in den Alpen Urlaub gemacht. Der war im Priesterseminar in Brixen. Das fand er toll. Der ist auch spazieren gegangen mit seinem Bruder. Da kam sein Bruder dann immer. Die haben sich zusammen auf eine Bank gesetzt. Aber wie gesagt, Franziskus war Urlaub null. Der hatte gar keine Vorlieben. Ich bin jetzt mal gespannt, wo dieser Papst Urlaub machen wird.
Ja, die müssen in den protestantischen Norden. Die müssen mal was anderes sehen. Nicht mal in ihren eigenen Gefilden.
Ja, ich weiß nicht genau, was der will. Also ja, es kann schon sein. Also jetzt hat er erstmal sich ein strammes Programm vorgenommen, weil er hat ja mit Zelensky telefoniert. Ja. Ich glaube, er will also möglichst viele Friedensinitiativen auf den Weg zu bringen. Er hat doch gestern, das ist ja sein Dauerthema zurzeit, er spricht ständig über den Frieden. Und Und was komischerweise auch stark interessiert, ist die KI. Ne? Also das,
ja, das fand ich auch interessant, dass ihn das beschäftigt. Ja,
ja, das beschäftigt ihn
als
sehr.
Als Mathematiker also, vielleicht auch, ne?
Ja, genau. Also er findet so diese neuen Entwicklungen, das findet er großartig. Und ist aber auch, es gibt einen Ausschuss im Vatikan und eine Nonne ist da Chefin. Ach ja, die kennst du schon. Das ist die Nonne, die die Verwaltungschefin ist.
Ach so, die, ja. Die ist auch, die bleibt ja hoffentlich, ne?
Meine Freundin. Die bleibt und die ist Expertin für KI.
Wie heißt sie? Petroni? Nee.
Die heißt Raffaella Petrini. Das ist die Chefin von der, vom Gouvernatorat, sozusagen die Regierungschefin. Mhm. Und die ist total firm in KI. Die hat einen Kongress geleitet. Da hat sie Vorschläge gemacht, wie man ethisch die KI bewerten sollte. Also was sie können kann, was sie nicht können kann, was also gefährlich ist, was nicht so gut ist. Also deswegen glaube ich, die beiden, also Raffaella Petrini und der Papst, die werden sich da wirklich gut verstehen.
Aber in der katholischen Logik, ich meine, theoretisch müsste dann ja, wenn Gott das alles erfunden und erschaffen hat, hat er ja die KI letztendlich auch erfunden.
Stimmt, aber der Teufel kann ja auch in die KI reinfahren.
Der Teufel, also den vergesse ich immer, ja.
Ja, wieso, wie kannst du den vergessen?
Ja, ich weiß auch nicht, den habe ich irgendwie, den habe ich da doch eher so beim Kasperletheater noch verortet.
Okay, gut, also beim Kasperletheater, nein, es gibt ja den Teufel und der Teufel könnte ja auch in die KI fahren. Das ist ja, das kann ja auch eine Gefahr sein. Also es gibt ja Waffen, die KI gesteuert sind und solche Sachen, das ist ja schwierig. Aber meine Liebe, morgen wird es ganz spannend nochmal.
Nicht
ganz spannend, weil morgen ist die erste Generalort jetzt.
Und das bedeutet genau was?
Er muss sich entscheiden, was er tut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Päpste, die Generalat jetzt können, die kommen auf den Platz und sehen dann folgendes Schauspiel. Die Päpste fahren Korridore ab. An diesen Korridoren stehen Menschen. Mhm. Ganz vorne drängeln sich immer kräftige große Männer nach vorne, ist ja klar.
Ja, das ist so Standard.
Genau, und dazwischen drängeln sich kleine, unheimlich hübsche Nonnen aus Fernost. Die sind aus den Philippinen, aus Indonesien, aus Sri Lanka. Denen wird einmal in ihrem Leben ein Flug nach Rom spendiert, um den Papst zu sehen.
Ach,
und diese kleinen, süßen Nonnen tun alles, um sich nach vorne zu drängeln. Mhm. Die kratzen, beißen, treten, springen über Absperrungen. Das ist denen völlig egal. Also wenn wir beide zur ersten Generalaudienz gehen, um die musst du echt einen großen Bogen machen, weil die sind zu allem bereit. Die schubsen dich, kneifen dich, treten dich. Das ist denen
dieses
völlig...
Dieses Bild habe ich jetzt im Kopf. Kneifen die auch die Männer, die sich immer vordrängen? Werden sie
natürlich, die beißen die zum Schlimmsten.
In den Rücken.
Gut. Ja. Okay. Also die sind wirklich hart drauf.
Also einmal den Papst zu berühren oder was?
Genau, so nah wie möglich zu kommen. Also den natürlich im günstigsten Fall zu berühren.
Ja.
Und weil es diese Mauer gibt aus Nonnen und großen Männern, kommen dann Frauen mit ihren kleinen Kindern, wenn die auf den Platz kommen, immer schon vor dieser Mauer. Die schaffen das dann nicht, ihre Kinder nach vorne zu reichen. Deswegen heben die hoch und reichen sie einfach so nach vorne, dass die Männer oder die Nonnen die in die Hand nehmen. Und wenn der Papst vorbeigefahren kommt, dann pflückt er mit seinem Sekretär diese Kinder ab. Die strampeln, heulen, verzweifelt, die Sekretäre bringen diese heulenden, strampelnden Kinder dann zum Papst. Der segnet ein Kind nach dem anderen. Und dann bringen sie diese Kinder immer so ungefähr dahin zurück, wo sie vorher eingesammelt haben. Und dann kann die Generalaudienz anfangen. Aber die Frage ist, will er das? Dann hat er einen harten Tag morgen vor sich, weil dann muss er alle paar Meter stoppen, weil alle paar Meter ihm ein heulendes, verzweifeltes, strampelndes Kind entgegengehalten wird.
Also als Mutter würde ich doch mein Kind da nicht irgendwo durch die Menge reichen und kriege ich noch ein anderes wieder. Ja.
Ja, das könnte natürlich sein, dass du dann anderes wieder kriegst, das ist schon wahr. Weil mit den Kindern, das gibt da ziemlich viele Kinder, die da hin und her gereicht werden. Und es gibt auch viele Kinder, da versuchen die Fotografen das dann nicht zu knipsen. Der Papst küsst dann die Kinder. Und es gibt viele Kinder, die finden das ekelig. Die waren dann, Und aber es geht natürlich darum, dass er diese Kinder segnen muss. Ist ja klar. Es gibt ja jede Menge Mütter, die sagen, also damit mein Kind ein glückliches Leben hat, muss der natürlich vom Papst gesegnet werden. Deswegen drängeln die sich alle nach vorne und reichen diese, es sind wirklich Dutzende, manchmal Hunderte von kleinen Kindern. Und ich bin mal echt gespannt, ob es morgen die Babyparty auch beim neuen Papst gibt. Oder, das ist die andere Möglichkeit, er fährt da einfach schnell vorbei. Dann gibt es das Problem nicht.
Aber kneifen die Nonnen auch die Kinder?
Nein, die Nonnen kneifen nicht die Kinder. Die Nonnen
kneifen nur die großen Männer.
Treten die Männer, die treten den von hinten so in die Waden manchmal. Also
gut, dann bin ich ein bisschen beruhigt.
Ich habe auch viele gesehen, die springen wirklich über die Absperrung. Denen ist das ganz egal. Die müssen die Schweizer Gardisten immer wieder zurückscheuchen und sagen, liebe Ordensfrau, bleiben Sie bitte hinter der Absperrung.
Beatles-Konzerte waren nichts dagegen früher. Okay.
Stimmt, da geht's also, ja,
das ist.
genau, schön. Da geht's ab. Ja. Aber wie gesagt, das erzähle ich dir morgen.
Gottes.
Ja, genau, du mir morgen, das erzähle ich dir morgen brühwarm, wie es auf der Generalaudienz.
Ich bin gespannt. Pass auf, dass du nicht mit dem Kind wieder nach Hause kommst.
Alles klar. Klar. Wenn es eins übrig bleibt.
Ja, gut. Wer weiß. Versteigern wir. Nein, um Gottes Willen, das habe ich nie gesagt.
Alles klar.
Mögen gut, alle meine Mütter Liebe. Ihre Kinder wieder kriegen. Bis morgen.
Genau, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.